SWOT Inside, der Business Podcast. Reden, wirken, sehen. Wo aus Gedanken Synergien werden.
Willkommen zur heutigen Ausgabe des SWOT Inside, des Podcasts der Software Allianz. Und wir lernen heute Elias und Dave kennen. Und wir fangen mit Elias an. Elias, willkommen. Wer bist du und warum bist du heute hier?
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin der Elias, bin selber Softwareentwickler und bin hier in der Rolle als Geschäftsführer und Verantwortungseigentümer von Dive. Über das Thema Verantwortungseigentum werden wir vielleicht später nochmal sprechen, was das genau bedeutet. Mhm. Und im Vorabgespräch geklärt haben wir ja schon, dass ich nicht der Gründer bin. Genau, deshalb bin ich hier.
Gut, das ist aber auch egal. Du bist ja Mitverantwortungseigentümer. Und das ist ja auch eine zentrale Rolle des Gründers. Aber willkommen, Elias, nochmal.
Vielen Dank.
Uns interessiert vor allem als erstes, warum gibt es Dive? Was macht die Welt reicher, weil es euch gibt? Oder wie ist die Welt reicher, weil es euch gibt?
Ja, also ich würde vielleicht erstmal auf das Warum eingehen. Und ich meine, wir sind ja ein IT-Dienstleister wie so viele unter uns, die jetzt wahrscheinlich zuhören. Und in allererster Linie ist es ja erstmal eine Menge von Menschen, die sich zusammengetan hat, um zusammen irgendwas zu tun und zu verkaufen. Aber im Vordergrund stehen halt die Menschen, die sich ja zusammengefunden haben. Und dann stellt sich die Frage, warum haben die das getan? Und da müsste man jetzt tatsächlich in die Zeit zurückgehen, als die Dive, die GmbH, so wie sie jetzt existiert, gegründet wurde. Und das ist tatsächlich schon über 10 Jahre her. Und das war eben nicht von mir, sondern von meinem lieben ehemaligen Kollegen und auch Freund Hendrik Kleinwächter. Und der war und ist auch immer noch sehr aktiv in der Startup-Szene. Und das müsste Anfang 2014 gewesen sein. Da hat er die Dive gegründet. Und zuvor war er in einem Startup oder auch in mehreren war er festangestellt. Und da, wie das häufig so ist, Startups enden ja auch schnell wieder. Und er hatte hatte genug davon, glaube ich, festangestellt zu arbeiten. Und dann hat er ein paar anderen Entwicklern den Vorschlag gemacht, lass doch einfach zusammentun und eben als Dienstleister arbeiten. Dann war er eine Zeit lang noch einfach selbstständig als Einzelunternehmer und dann hat er aber irgendwann die GmbH gegründet und hatte quasi von vornherein schon ein Team, das er da mit eingebracht hat. Und genau zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch dazu gestoßen, sozusagen als Mitarbeiter der ersten Stunde, bin dann aber auch relativ schnell wieder rausgegangen, weil ich mich dann noch verakademisiert habe. Anfangs gab es dann auch, wie das sehr häufig die Geschichte von Dienstleistern ist, eigentlich nur einen großen Kunden, wo das ganze Team drin war. Und Hendrik ist dann sogar auch nach relativ kurzer Zeit, eigentlich nach ein paar Jahren, schon wieder rausgegangen, einen anderen Weg gegangen und hat mich dann aber nach meinem Studium als Geschäftsführer dazu geholt, mit dem Auftrag, sozusagen Dive, wie es jetzt ist, zu erschaffen. Dann fing sozusagen der ganze Teil an, sich zu überlegen, wer ist man eigentlich, wie positioniert man sich, wer will man sein und was für Mehrwerte bietet man, weil bis dato hatten wir im Grunde eigentlich nur diesen einen Kunden. Ja, jetzt ist die Frage, ob ich darüber noch mehr reden soll oder ob dir das schon reicht dazu, was ja,
das,
die Ursprungsidee war.
Das ist ziemlich besonders. Also okay, also am Anfang war eine Art Befreiungsschlag von den engen Möglichkeiten von Entwicklern in Startups und das hat eine Weile gut funktioniert und dann kamst du und hast den Auftrag bekommen, das weiterzuentwickeln. Und dieses Warum der Weiterentwicklung, das würde mich sehr interessieren. Also was habt ihr da gefunden und warum würdest du jetzt sagen, gibt es euch?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil es meine ganze Zeit jetzt bei Dive ungefähr 6 Jahre umfasst, weil eingestiegen sind wir tatsächlich mit dem klaren Gedanken, okay, man möchte IT-Dienstleister, / Agentur sein und wachsen, weil man damit Geld verdienen kann. Und es war tatsächlich auch im Gespräch zu Anfang meiner Zeit, dass Hendrik das Unternehmen oder Teile davon verkauft. Es gab auch Angebote und Gespräche. Und warum kauft man eine Softwareentwicklungsbude, sage ich mal, weil man glaubt, dass man damit Geld verdienen kann. Und natürlich ist aber auch sehr wichtig, nach innen gerichtet zu überlegen, was hat das denn für Auswirkungen? Und es war eigentlich relativ schnell klar, dass das Team das eigentlich nicht unbedingt will, sondern eben diese Selbstbestimmung will oder vielleicht sogar braucht. Und so hat sich das dann eigentlich umgekehrt, dass dann der zentrale Wert von uns nach innen gerichtet ist, nämlich Mitarbeitendenorientierung. Ab da haben wir angefangen und auch schon in der Zeit davor, das muss man auch sagen, alles dafür zu tun, dass es den Mitarbeitenden gut geht und alles an Benefits und so weiter, so halt nicht nur der Obstkorb im Startup, wie man immer so sagt, sondern ich versuche alles rauszuholen, sei es jetzt steuerlich, aber auch ansonsten an Benefits, was es gibt und natürlich an Flexibilität. Also das habe ich noch gar nicht erwähnt. Von Tag 1 waren wir ein Remote-Unternehmen. Also es gibt kein Office, es gab nie wirklich ein Office. Alle arbeiten von zu Hause. Und da bieten wir komplette Flexibilität, also sowohl was den Ort angeht, aber auch was die Arbeitszeiten angeht. Und dann kommt aber das große Aber, wenn man mit Kunden arbeitet, dann müssen ja die Kunden mitmachen. Das heißt, wir bieten sehr viel Mitarbeitendenorientierung, aber wir fordern ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung. Das heißt, wenn ich einen Kunden habe, der das überhaupt nicht, bei dem das überhaupt nicht realisierbar ist, dass ich zum Beispiel von sonst wo auf der Welt arbeite oder sonst wann arbeite, ist ja häufig dann auch verbunden, das Problem mit der Zeitzone, dann geht das halt mit dem Kunden nicht. In die Eigenverantwortung müssen dann die Mitarbeitenden auch gehen. Also das war sozusagen die eine Geschichte von überlegen, ob man verkauft, hin zu, nein, wir wollen uns sozusagen selber gehören, das ist jetzt der Status quo, darauf haben wir hingearbeitet. Mhm. Und das andere ist, was unterscheidet uns dann von den vielen, vielen Hunderttausenden anderen Dienstleistern? Und da wir von Anfang an sehr seniorig waren, haben wir, also natürlich nicht von Anfang an, aber seit es dann Dive gab und vor allem zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, haben wir eben auf die Qualität gesetzt. Und weil wir natürlich auch preislich nicht mit Nearshoring oder so competen können, ist das sozusagen dann, sich das auf der anderen Seite in die Richtung entwickelt.
Okay. Und also mit dem Remoteness, da seid ihr ja auch in guter Gesellschaft. Ich habe mich 2007 mal mit dem Gründer von MySQL unterhalten und da waren die 250 Leute oder so in den Dreh, die überall auf dem Planeten verteilt waren. Der Modell war, man trifft sich einmal im Jahr zu einer großen Party und fliegt alle an einen Ort und ansonsten kriegt jeder beim Start 2.000, 3.000 Dollar, um seinen Arbeitsplatz einzurichten. Und ob man sich dafür Schokolade kauft oder einen Computer, ist einem selber überlassen. Aber man muss dann arbeitsfähig sein. Also es klingt sehr, sehr verwandt dazu und auch sehr stimmig mit der Gründungsthese. Also ich glaube, das, was du weiterentwickelt hast, passt sehr gut zu dem Drang nach Eigenständigkeit und Freiheit auch bis zum gewissen Grad, ne? Die Selbstbestimmung, die du ansprichst.
Ja, absolut. Also in vielen Punkten auch vergleichbar mit der Arbeit von Freelancern, ne? Das muss man auch immer sehen. Jeder Einzelne von uns bei uns könnte auch als Freelancer arbeiten. Das wäre sozusagen die ultimative Freiheit, was all das angeht. Dafür hat man dann aber kein Team, ne? Und keine Organisation und alle Benefits, die das wiederum bietet.
Genau, also das ist die Frage, ob das die ultimative Freiheit ist oder ob die damit einhergehende Verantwortung auch für die eigenen Jobs zu sorgen vielleicht eine Einschränkung sein könnte. Ne? Und im Verbund ist man dann natürlich stärker, vor allem in eurem Fokus auf Qualität zu setzen. Und das ist ja nicht etwas, was direkt jeder Kunde von vornherein schätzt. Viele Kunden kommen eher mit, wenn man im Dreieck Geschwindigkeit, Qualität und Kosten denkt, interessieren sich eher für Geschwindigkeit oder Kosten als für Qualität. Was sind da eure Erfahrungen? Wie könnt ihr durch Qualität a priori überzeugen? Also im Nachhinein ist es immer einfach, aber im Vorfeld ist es manchmal ein bisschen schwierig. Wie macht ihr das?
Ja, ich stimme auf jeden Fall zu und es ist auch nicht einfach, damit Marketing oder Vertrieb zu machen. Definitiv nicht. Ich glaube, es gibt eine logische Konsequenz daraus, die wir auch in unserem Alltag oder in den Projekten, in die wir reinkommen, sehen. Das ist nämlich die Tatsache, dass das meistens Projekte sind, die schon laufen, also wo schon etwas existiert. In den seltensten Fällen werden wir dazugeholt und ist die Zahlungsbereitschaft da, wenn noch auf der grünen Wiese gebaut wird. Wenn aber schon was da ist und diese klassischen Fälle, eine Schlüsselperson hat das Team verlassen, eine Schlüsselperson musste das Team verlassen oder ist krank geworden oder im schlimmsten Fall sogar verstorben. Und dann braucht man hochqualitativ seniorige Entwickler, die da weitermachen. Ich meine, häufig ist es ja dann auch nicht alles so gut, was da ist. Dann muss verbessert werden, vielleicht Sachen neu gebaut werden. Und das sind dann halt eher diese Projekte, die bei uns landen, würde ich sagen, ist schon eine Konsequenz dessen. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, solche Projekte. Das muss man auch sagen, brauchen wir dann eine bestimmte Art, als Softwareentwickler auch zu arbeiten und zu denken. Und insofern passt auch nicht einfach jeder zu uns und zu unserem Team.
Das kann ich gut nachvollziehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manchmal Kunden kommen, wir sind denen zu teuer, dann gehen sie das irgendwo anders machen und 2 Jahre später kommen sie zurück und sagen, macht bitte nochmal richtig, weil wir haben uns gerade die Finger verbrannt. Das klingt sehr, sehr nach dem, was ihr so an Profil an Kunden habt. Okay. Und was ist euer Arbeitstoolkasten? Also ihr müsst ja eigentlich, wenn ich das richtig einordne, relativ breit aufgestellt sein, um in dem eigentlich schmalen Markt, den ihr bedient, ne, also die Projekte, die jetzt weitergeführt werden müssen in einer Art Notfall, da aber flexibel sein zu können, was die Entwicklungslandschaft angeht. Was ist euer Toolset und eure Toolchain? Wie arbeitet ihr?
Ja, also die Frage geht ja so in Richtung Technologie-Stack, vermute ich mal. Also woran ist man sagen wir, in den Technologiespitzen stark? Und das ist tatsächlich so, wie du sagst, dass es gar nicht so einfach ist, weil man will auf der einen Seite ja sehr agnostisch sein und wir sind es auch. Ich glaube, man kann viele Stacks auch übernehmen, ohne dass man jetzt 10 Jahre Erfahrung im CV nachweisen kann. Und auf der anderen Seite sind wir ja alle in einem Markt unterwegs, wo sehr viel entschieden wird anhand von CVs. Auch in dem, was wir machen, werden selbstverständlich CVs rumgeschickt und es wird auf Basis dessen entschieden. Und das geht sicherlich vielen Unternehmen so. CV-Gestaltung, CV-Pflege ist sozusagen Teil des Alltags. Und auch da muss man sich immer überfragen, das geht ja dann bis in die Personalentwicklung, will ich jetzt hier jemanden haben, der ein spitzes Profil hat und Experte ist, weil er 10 Jahre diese eine Sache gemacht hat? Oder möchte ich einen, wo irgendwie rüberkommt, dass das ein Agnostiker ist und laufe ich dann nicht Gefahr, dass er rüberkommt als jemand, der irgendwie alles nur ein bisschen, aber nichts richtig kann? So, und das ist tatsächlich gar nicht so einfach und man kann das ja auch gar nicht so steuern, weil man ja auch von wirtschaftlichen Gesichtspunkten gelenkt wird, wer jetzt in welche Projekte kommt. Und dann entwickelt sich ja der CV sozusagen von selber. Aber natürlich haben wir diese Spitzen, auch weil wir natürlich hin und wieder so agenturartig Projekte annehmen, wo wir auch mit die technischen Sachen entscheiden oder zumindest Vorschläge unterbreiten. Und wir kommen aus dieser Startup-Zeit noch von vor über 10 Jahren aus dem Ruby on Rails-Bereich. Also wir sind Individualsoftware, Web- und App-Entwicklung, auch relativ klassisch. Und wir kommen aus einer sehr damals modernen, gehypten Ruby-Rails-Welt in der damals ja noch Backend- und Frontend-Entwicklung zusammen. Und inzwischen Java makes the money in der Welt, auch der Enterprise-Welt angekommen mit Java und Spring und so weiter, nutzen dann aber lieber Kotlin. Das sind also die kleinen Unterschiede und im Frontend hat sich das ja komplett in Richtung React und Angular entwickelt. Also wir haben wirklich Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Technologien, was auch eigenes Thema, finde ich, ein spannendes Thema, wie komplex eigentlich Frontend-Entwicklung geworden ist. Nun auf der anderen Seite in der Mobile-Entwicklung ist das so in Richtung Flutter gegangen und React Native. Und auf der Infrastrukturseite muss man sagen, da ist, glaube ich, die Agnostik am höchsten. Vielleicht kann man sagen, wir haben meist in der Google Cloud gemacht, aber letztlich sollte ein guter, echter, senioriger Full-Stack-Entwickler mit jedem großen Cloud-Anbieter zurechtkommen, wenn das denn muss. Und so auch wir, würde ich einfach mal behaupten.
Baut ihr die auch selbst? Also macht ihr mit Kubernetes und ähnlichen Plattformen eure eigene Infrastruktur Cloud-agnostisch oder verlasst ihr euch immer auf die bestimmten Clouds der Anbieter?
Also auch das kommt sehr auf die Kunden an, wie die Anforderungen da sind. Wir betreiben selber gar nicht, also wir machen nur Dienstleistungen, wir gehen nie in den Betrieb, das machen die Kunden. Und das geht von alles komplett bei Google, also komplette Abhängigkeit von einem Vendor, bis hin zu aktuell im letzten Jahr ein Projekt, wo es um Edge-Devices geht, also Hardware, die bespielt wird und dann rausgeht, wo man nie wieder drankommt, was ja so ziemlich das Gegenteil ist. Also da sind wir wirklich sehr agnostisch.
Okay. Und wenn wir jetzt, also ich wiederhole jetzt nochmal, wie viele seid ihr eigentlich? Wie viele Leute
im Team so? Um die 10. Wir waren 2023 mal 12, sind ein bisschen zurückgegangen, jetzt gerade 9.
Also ihr seid 10 hochklassige Individualisten, die zusammen als eine Organisation funktionieren, an verschiedenen Orten, die versuchen sehr agnostisch an Punkten in Projekte zu kommen, die schon laufen. Das ist immer schwierig. Und diese aber Schwierigkeiten macht es ja spannend. Ne? Was sind denn so eure Lieblings-Challenges? Also wenn ihr euch eine Challenge wünschen dürftet, die euch so richtig anmacht, was würdest du da beschreiben? Was ist eine Challenge, auf die ihr richtig Bock habt?
Ja, es ist genau das, was du schon beschrieben hast. Zumindest hoffe ich, dass das nicht nur mein Spleen ist, sondern auch der vom Rest des Teams. Ist es irgendwo reinzukommen, wo man natürlich erstmal reinkommen muss und gefühlt hebt man immer einen Stein hoch und darunter sieht man, weiß nicht, das nächste Ungeheuer und es wird immer schlimmer und dann muss man halt Consulting ja tatsächlich auch machen. Ich glaube, das gehört zu hochkarätiger Entwicklung immer dazu, das kann man nicht unbedingt trennen und das halt aufräumen und das ist, also ich persönlich mag die Herausforderung sehr, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass alle Personen ja Energie daraus ziehen, wenn sie irgendwie etwas schaffen, ja, oder etwas erschaffen, also ein Produkt bauen. Und es macht natürlich auch Spaß, schnellen, guten, sichtbaren Fortschritt zu haben, so ein Meta zu machen, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich in diesen Umfeldern teilweise eine Quälerei, so langsam, wie das dann vorwärts geht. Und ich glaube, so die Mischung hinzubekommen, also da das richtige Verhältnis irgendwie zu wählen, das ist eine spannende Herausforderung. Natürlich muss man auch den Kunden ja erstmal dann überzeugen, dass man der Richtige dafür ist. Das ist natürlich unternehmerisch, finde ich, die spannendste Herausforderung, weil es reicht ja nicht hinzukommen, sich irgendwas anzugucken und sagen, ja, ist alles blöd. Das wird der Kunde sicherlich nicht gerne hören.
Okay, das heißt also, die Balance zu finden zwischen dem zu sagen, wir brauchen ein komplettes Refactoring und wir arbeiten nur am notwendigen Optimieren des Bestandes. Irgendwo dazwischen einen Sweet Spot zu finden, der eurem Anspruch an die Qualität gerecht wird, aber gleichzeitig nicht verlangt, dass ihr alles neu umbaut. Das ist so die Herausforderung, die interessant ist, ja. Das verstehe ich gut, weil
wir als Dienstleister, als Dienstleister, wir haben ja quasi so einen doppelten Qualitätsanspruch, weil zum einen Qualitätsanspruch an die Software und dann hast du da vielleicht irgendwas liegen, was ja, deinen Qualitätsansprüchen nicht genügt, aber du hast ja gleichzeitig Ansprüche an deine Dienstleistungsqualität. Und die lässt sich ja nur daran messen, dass man seinen Kunden zufriedenstellt. Das ist Qualität in unserem Geschäft. Und da, das ist genau die Balance, die du meinst, ne? Auf der einen Seite zu sagen, irgendwie ertragen, dass das keine gute Qualität hat. Es läuft aber, es muss weiterlaufen. Es ist vielleicht auch wahnsinnig teuer oder es wäre wahnsinnig teuer, das alles neu zu machen. Ja, und das beides gleichzeitig, ne?
Und dabei auch dem Kunden gegenüber noch, also ganz klar ehrlich zu sein und zu sagen, wo man da steht und wo der Kunde steht mit den technischen Schulden, die er da vielleicht hat, und wie viel man und sich gemeinsam auch mit dem Kunden das, darauf einigen, wie viel man davon aufräumt jetzt und was das auch für später bedeutet, weil die nicht anzugehen, kommt immer mit irgendeiner Art von Zinsen, ne?
Ja, ganz
das
genau.
Das ist ein komplexes Thema, auf jeden Fall.
Kann auch technisch sehr anspruchsvoll dann werden, ne? Das sieht man am Anfang über nicht. Ja, wir ersetzen jetzt mal einen Teil davon und dann liegt der Teufel wieder im Detail, wie das denn eigentlich genau technisch funktionieren soll, dass man da irgendwo was Neues hat und irgendwo was Altes und im Gesamtsystem soll es noch funktionieren. Ja, das kann dann schon Spaß machen.
Wenn du so auf die Welt guckst, was würdet ihr euch als Gruppe, ja, als Gemeinschaft, ich verstehe euch eher als eine Art Gemeinschaft, als ein Unternehmen, muss ich sagen, ne? Also Verantwortungseigentum und die Verteiltheit und eure Ansprüche. Was würdet ihr euch von der Welt wünschen? Also mal ganz allgemein, alles zwischen besseren Kunden und Weltfrieden. Was ist das, was euch wünscht? Was könnte die Welt besser machen?
Ja, vielleicht mal ganz kurz, um auf das Gemeinschaft einzugehen. Finde ich auch einen ganz netten Begriff für uns. Ein Kunde hat uns auch mal Programmierkolchose genannt. Das fand ich auch ganz charmant. Vielleicht schön. Ein bisschen sehr überspitzt. Aber es geht alles halt so ein bisschen in dieselbe Richtung. Was wir uns von der Welt wünschen. Ich glaube, wir maßen uns gar nicht so an, jetzt Wünsche an die Welt zu stellen. Man kann natürlich darüber sprechen, was das Unternehmen für eine Vision hat und eine Vision sollte ja selten erfüllt sein, warum sie noch nicht erfüllt ist. Wir würden gerne dahin kommen, dass man mehr die Auswahl hat, was für Projekte man eigentlich macht. Da sind wir noch nicht. Die Voraussetzung dafür wäre ja, dass man kontinuierlich von Unternehmen umgeben ist, die ganze Zeit schreien, hier, wir wollen euch unbedingt. Und dann suchen wir uns raus, wo wir reingehen. Und das ist natürlich nicht so. Und es ist ja eher umgekehrt, haben wir eben schon angesprochen, ne? Also die Unternehmen suchen Unterstützung, zumindest in den Ausschreibungsmärkten. Und man muss sich darum bemühen, dass man hinreichend auffällt, dass sie überhaupt mit einem sprechen. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Insofern wünschen wir uns natürlich einen guten Markt. Wir wissen ja alle, dass der Markt nicht so gut war, insbesondere in den letzten Jahren. Und das hat natürlich auch wieder seine Gründe in der Welt. Insofern kann man da ja schon den Bogen spannen zu. Natürlich hängen wir irgendwie an der Konjunktur der Wirtschaft von Deutschland und die ist unter Druck geraten durch die weltpolitische Lage, ne? Und dadurch, dass irgendwie sehr viel in Unordnung geraten ist und sehr viel los ist und einfach eine Beruhigung all dessen würden wir uns, glaube ich, schon wünschen. Insgesamt sind wir aber dennoch sehr in aller Bescheidenheit sozusagen zufrieden. Wir haben überhaupt keine orbitanten Wachstumsambitionen. Insofern sind wir eigentlich alle glücklich, wenn wir auch einfach so, wie wir gerade sind, von der Größe her bleiben dürfen. Und das ist ja auch schon viel wert, finde ich, wenn man nicht auf Wachstum angewiesen ist, also wieder jetzt auch ein bisschen in Richtung Verantwortungseigentum und Interessen von Shareholdern etc., sondern dass man nicht darauf angewiesen ist, wachsen zu müssen, um zum Beispiel Kapital oder so zu bekommen.
Lass uns das nochmal packen mit dem Verantwortungseigentum. Das ist jetzt viele Male gefallen und ich bin mir nicht sicher, dass jedem klar ist, der hier zuhört, was das bedeutet. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, Verzeih mir, wenn das jetzt ein bisschen akademisch wird. Also grundsätzlich geht es darum, um die Eigentumsverhältnisse von Unternehmen. Und die klassische Form, ja, um das verständlich zu machen, ist, man hat zum Beispiel eine GmbH, da gibt es Geschäftsanteile und die gehören irgendwie einer oder zwei Personen. Und dadurch, dass diese beiden Personen Geschäftsanteile haben, haben sie sozusagen das Steuerrad des Unternehmens in der Hand. Sie sind dann Gesellschafter, sie bestimmen die Geschäftsführung, die ja nicht zwangsläufig selber Geschäftsanteile haben muss. Und wenn diese juristische Person, die GmbH, am Ende des Jahres Jahresüberschuss gemacht hat, dann haben die Gesellschafter das Recht, die Gewinne aus dem Unternehmen rauszuziehen. So, das ist sozusagen das klassische Unternehmermodell. Man gründet ein Unternehmen, man hat das wirtschaftliche Eigentum daran und man kann dann Geld rausziehen und man kann, das ist auch ein wichtiger Punkt, man kann sich auch dazu entscheiden, die Geschäftsanteile zu veräußern, also zu verkaufen, zum Beispiel an Investoren oder aber an einen Nachfolger, wenn man vielleicht aufhören will zu arbeiten, der sich das leisten kann. Und all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist sozusagen die Realität, wie Unternehmen häufig funktionieren. Und das Verantwortungseigentum hat einfach besteht aus zwei Prinzipien, die man auf dieses ganze System draufsetzt, an die man glauben muss sozusagen, dass die irgendwelche Vorteile haben. Und die kann man auf bestimmten Arten und Weisen implementieren. Und wenn man das macht, dann ist man eben ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Und das erste Prinzip ist die sogenannte Selbstbestimmung. Das hatte ich eingangs ja auch schon mal gesagt, dass das so ein bisschen bei uns Wunsch war, über sich selber entscheiden zu können. Und das heißt, dass Gesellschafter einer GmbH zum Beispiel nur sein kann, wer auch für das Unternehmen tätig ist. Das heißt also im Allgemeinen eine Person, die auch einen Arbeitsvertrag mit diesem Unternehmen hat. Und diese Eigenschaft als Anteilshaber von Geschäftsanteilen, die muss, wenn man dieses Prinzip verfolgt, enden, sobald man das Unternehmen verlässt, zum Beispiel, weil man sich einen anderen Job sucht. Und das perfekte Beispiel dafür ist unser Gründer Hendrik. Der ist nicht mehr im Unternehmen, deswegen hat er auch keine Geschäftsanteile mehr, die Stimmrechte haben und oder Gewinnbezugsrechte. Das ist dann sozusagen die Implementierung dessen letztlich. Und das zweite Prinzip, das ist die Vermögensbindung. Auf Englisch sagt man auch Asset Lock. Das ist vielleicht ein bisschen einleuchtender. Das heißt, dass alle Assets, also das Vermögen im Unternehmen, verbleiben müssen. Also Gewinne müssen immer thesauriert werden, wie man sagt. Das heißt, wenn die GmbH einen Überschuss hat, dann muss der immer ins nächste Jahr übertragen werden. Die Gesellschafter dürfen sich den nicht rausziehen. Auf gar keinen Fall. Und das ist die Vermögens- und auch andere Vermögensgegenstände, also die bleiben im Unternehmen selbst, wenn man das Unternehmen auflöst. In unserer Satzung steht dann zum Beispiel, wenn aus irgendwelchen Gründen Dive aufhört zu operieren und irgendwann keine Kosten mehr zu decken sind und es ist am Ende noch was übrig, wenn liquidiert wird, dann muss es an gemeinnützigen Zweck gespendet werden. Und das ist sozusagen dieser Asset Lock, da kommt nichts raus, nur weil man Geschäftsanteile hat. Das sind die zwei Prinzipien, die kann man umsetzen und das haben wir gemacht.
Das hat eine lange Geschichte. Also eure Umsetzung, das hast du jetzt gerade nicht erwähnt, aber du hast es mir schon mal gesagt, hat mit Purpose stattgefunden, mit der Organisation, die gemeinsamer Bekannter von uns, Armin Steuernagel, vor vielen, vielen Jahren aufgebaut hat, um es zu ermöglichen, Verantwortungseigentum für unterschiedliche Organisationen umzusetzen. Aber historisch gibt es Beispiele wie zum Beispiel Zeiss. Der alte Karl war der Meinung, dass er gerne möchte, dass dieses Unternehmen nicht zu Profitmaximierungszwecken alleine existiert, sondern den Zweck, so dass der Problemlösung, die an die seine Passion gebunden war, weitererhalten wird, ne? Und nicht einfach nur zur finanziellen Ausbeutung da ist. Und hat eine Struktur geschaffen, die das ermöglicht. Und die manche der großen Unternehmen in Deutschland, die offiziell einer Stiftung gehören, tun das, weil das steuerlich sinnvoll ist für bestimmte Anteilseigner. Aber einige davon tun das, um die Mission des Unternehmens vor finanzieller Ausbeutung zu schützen. Und das ist ja auch die Intention von Purpose ursprünglich, ne? Ja.
Genau, und es gibt auch noch daneben quasi noch eine zweite Intention. Genau. Ja. Und die zweite Intention ist, ich meine, es war vielleicht sogar auch bei Zeiss so, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass Unternehmer, Unternehmerinnen tatsächlich aktiv verhindern wollen, dass sie ihre Geschäftsanteile vererben. Weil das ja sozusagen dem grundsätzlichen Prinzip widerspricht, dass das Unternehmen sozusagen aus kompetenter Hand geführt werden soll. Es muss jetzt ja nicht heißen, dass irgendwie die Abkömmlinge inkompetent sind, aber wenn man den Unternehmenszweck konsequent verfolgen will, und der muss ja gar nicht gemeinnützig sein, sondern der kann ja auch einfach nur sein, ich will die besten Maschinen in dem Bereich bauen oder die besten Fenster bauen oder was auch immer, dann brauche ich halt eine kompetente Führung im Unternehmen. Wenn aber ich meine Geschäftsanteile einfach vererbe und dann meine Kinder sagen, auch da mache ich die Geschäftsführung selber und dann das Unternehmen an die Wand fahren, dann ist das halt dem Zweck überhaupt nicht zuträglich. Und genau das ist das Problem. Und es gibt doch bei den deutschen Familienunternehmern genau das Problem, dass sie vielleicht sogar eine Person im Auge haben, wo sie sich vorstellen könnten, dass die das Unternehmen mal übernimmt. Aber wenn man jetzt eine ganz normale GmbH hat, müsste diese Person ja die Geschäftsanteile kaufen. Und das ist wahnsinnig teuer. Wenn man da nicht in Probleme laufen will, man kann sie ja nicht vergünstigt kaufen. Und das können sich dann vielleicht Menschen, die total gut dafür geeignet wären, können sich das gar nicht leisten. Und deswegen ist Verantwortungseigentum auch so relevant für Nachfolgelösungen, weil man da eben die Geschäftsanteile, die ja nichts wert sind, einfach übertragen kann.
Und wenn du mit Kunden sprichst, hat das für die irgendeine Relevanz? Also kriegen die das mit? Erwähnt ihr das? Stellen die dazu Fragen? Ist das für die interessant oder ist das einfach nur etwas, was ihr... Ja, erzähl mal.
Ja, also ist definitiv jetzt nicht jeder Kunde im Einzelnen, aber die allermeisten wissen das, allein schon, wenn sie mal über die Webseite irgendwie initial auch rüber scrollen, und sehr, sehr häufig kommen Rückfragen, und häufig passt es so ein bisschen in das Gesamtbild, dass man dann von uns sagt, okay, die gehen irgendwie neue, moderne Wege in diesem ganzen Kontext New Work, und wie arbeitet man? Das merkt man ja auch schon in der Zusammenarbeit, dass wir halt geübt sind in dem ganzen Remote-Szenario. Also, es passt dann immer ganz gut ins Gesamtbild. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das irgendwie ein Selling Point ist oder sich jemand deshalb dafür entscheidet. Wobei wir tatsächlich auch da schon zumindest Anfragen hatten, irgendwo irgendwie ein Dienstleister gesucht wurde, und dann wurde gesagt, ja, wir haben irgendwie Unternehmen angeschrieben, die uns sympathisch waren, weil sie in Verantwortungseigentum sind. Das gab es durchaus auch, aber das spielt keine nennenswerte Rolle. Und so war es tatsächlich auch gar nicht gedacht. Das war vor allem nach innen gedacht, dass das nach außen hin Interesse gibt, haben wir erst so Stück für Stück gemerkt.
Und gab es schon mal jemanden, der das komisch fand? Also der irgendwie nicht so zufrieden war, dass so eine komische...
Ja. Es gibt ja sehr viele Gegner auch dieses Modells. Das geht dann sehr in die Richtung zu hinterfragen, ob das dann überhaupt noch genügend Motivation gibt, sich unternehmerisch einzubringen, weil wenn ich die Möglichkeit nicht mehr habe, das Unternehmen zu verkaufen, dann ist ja auch ein Teil meiner Altersvorsorge weggebrochen, und das Risiko, das ich eingegangen bin, wird dann ja gar nicht abschließend vergütet. Und natürlich hört man diese Argumente dann auch in persönlichen Gesprächen. Und es gibt ja noch andere Aspekte, die wir machen, die so ein Stück weit damit in Zusammenhang stehen. Rechtlich eigentlich nicht, aber zur Mitarbeitendenorientierung bei uns gehört ja auch, dass wir zum Beispiel jährliche Sonderzahlungen machen, die wir aus dem Gewinn der GmbH finanzieren. Das heißt, als Mitarbeiter bei der DIVE hat man einen Bezug dazu, wie gut es dem Unternehmen geht. Ja? Also jeder Einzelne hat ein Interesse daran, dass wir ausreichend mit Projekten versorgt sind und nicht irgendwie totale Misswirtschaft betreiben, weil jeder Einzelne ja und jede Einzelne auch davon profitiert. Und gleichzeitig haben wir auch ein komplettes System der Transparenz. Jeder kennt die Zahlen im Unternehmen, also Umsätze, Kosten und so weiter. Und wir haben auch ein transparentes Gehaltssystem. Das hat im Grunde nichts mit Verantwortungseigentum zu tun, aber es hängt irgendwie zusammen. Und da habe ich durchaus auch schon mal die ein oder andere kritische Stimme im Gespräch mit Kunden oder Interessenten gehört, ob das dann so funktionieren kann oder so von der Art her. Das würde ich nicht machen. Aber jeder zieht ja irgendwo seine Grenzen. Wir machen ja auch nicht alles sozusagen, was man so machen kann. Wir sind zum Beispiel nicht urdemokratisch, also bei uns ist nicht jeder Mitarbeitende Verantwortungseigentümer zum Beispiel. Das sind natürlich sehr individuelle Entscheidungen, die man da trifft als Unternehmen.
Ja, das wäre meine nächste Frage, was das Team, wie das Team das sieht, beziehungsweise ob diese Teilverantwortung, die man ja dann ganz offensichtlich hat, weil diese Sonderausschüttung oder dieses Sondergehalt abhängt vom Erfolg des Unternehmens in diesem Jahr, bildet sich das irgendwie abspürbar für euch? Also was tut das mit dem Team?
Also ich würde es insgesamt sehr positiv bewerten, was es mit dem Team macht, weil auf der einen Seite hört man schon mal sowas wie, das ist doch gut für unser aller Bonus, und auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass bei uns irgendjemand nur deshalb irgendwie besonders Gas gibt oder so. Vielleicht haben wir da die richtige Höhe. Also mit besonders Gas gibt meine ich, dass man irgendwie extrem in so eine Leistungsorientierung abdriftet. Das passiert auch nicht, liegt, glaube ich, auch liegt auch daran, dass es einfach dann quasi nicht nötig ist. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Und insgesamt hat das ganze Thema, glaube ich, schon Mitarbeitende gehalten, dass wir das umgesetzt haben, und sogar eine Person mit zurückgeholt, die mir zwischenzeitlich nicht bei uns war und dann aber aus den Gründen auch wieder zurückgekommen ist.
Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass jemand einen Ausflug macht in den Rest der Welt und dann feststellt, das war doch nicht so gut da drüben, die Wiese. Ich will wieder auf meine alte zurück.
Besser kann es eigentlich nicht laufen. Ja.
Sehr schön. Ich bin richtig neugierig auf euch. Wer hättet ihr ein Office, würde ich mal vorbeikommen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll, in 10, 12 Offices vorbeizukommen, aber vielleicht findet sich da ja mal ein Weg. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall, Elias, für deine Zeit und die Offenheit, euch und dich hier heute kennenlernen zu dürfen. We'll be right back.